Als ich neulich darüber nachdachte, was für Themen für Christen möglicherweise mal interessant sein könnten, kam ich auf die kuriose Idee, wir Christen könnten ja uns mal mit Christus beschäftigen. Der, nach dem unsere Religion schließlich benannt ist. Christen, das war ja zunächst eine Fremdbezeichnung. In Antiochia wurden Menschen zuerst Christen genannt. Apostelgeschichte kann man das nachlesen. Christianoi auf Griechisch, das sind die Anhänger des Christus, die wurden so genannt. Und daraus kann man ja ablesen, dass diese Person Jesus und seine Bedeutung offenbar eine überragende Rolle gespielt hat, gleich am Anfang. Sodass man von außen dieses Etikett draufgeklebt hat. Das sind die, wo es offenbar ganz zentral um Jesus geht. Ich habe so gedacht, dass ich darüber nachdachte, wäre mal spannend, wenn man so Menschen mit einer gewissen Distanz zum christlichen Glauben in Deutschland fragen würde, Christen, was sind denn das für welche? Ja, wovon reden die? Was ist denen wichtig? Was ist deren hervorstechendes Merkmal, wenn man die fragen würde, wofür sind die bekannt? Finde ich spannend. Wenn wir jetzt natürlich nicht klären können, wohl aber wie die ersten Christen sich selbst verstanden haben. Das können wir tatsächlich uns anschauen. Ich lese uns dafür den Anfang vom Markus-Evangelium vor. Das Evangelium nach Markus, das mutmaßlich älteste Evangelium, das wir haben. Und da heißt es ganz am Anfang, Einleitung, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Ups, da haben wir es schon. Dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. So, der Markus fällt hier direkt mit der Tür ins Haus. Der bemüht sich gar nicht erst, so einen psychologischen Annäherungsprozess zu starten. So in dem Sinne, wir haben da einen kennengelernt, der hat uns sehr beeindruckt, der hat was zu sagen, der war unser Lehrer und der war in der Lage, ziemlich einzigartige Dinge zu tun. Schaut euch den doch mal an, ob der euch inspiriert oder euch was zu sagen hat. Nee, so fängt der Markus nicht an. Der setzt gleich so ein Regal höher an. Der fängt mit dem Signalwort Evangelium an. Und diesen Ausdruck Evangelium, Worte haben ja meist oft einen bestimmten Ort, wo man die woher kennt, ne? Und das heißt zu Deutsch erstmal gute Nachricht. Aber das hörte man in der Antike immer in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Nämlich, wenn der siegreiche Feldherr aus der Schlacht heimkommt und dann seinen Triumphzug durch die Stadt macht, das war Evangelium. Evangelium ist nicht, schauen wir mal. Evangelium ist mehr so, mir san mir. Evangelium ist, rubbel die Katz am Borsigplatz. Ja, Evangelium ist, Fahrt zum Brandenburger Tor, gesäumt von Hunderttausenden von Fans. Evangelium ruft gleichsam Pavlovsche Reflexe hervor, wie die Champions League Hymne. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn diese Krönungshymne, die ist von Händel ursprünglich, wenn die ertönt, dann wird nicht gesucht, nein, dann wird gefunden. Dann spielt nicht Elversberg gegen Braunschweig, sondern Barca gegen Liverpool. Dann geht es um die Besten der Besten. Wir hören mal rein. Kennt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Nicht Fußballfreunde, die kriegen jetzt Gänsehaut. Die wissen jetzt, gleich kommen Ronaldo und Messi und all die, ne? Wunderbar. Die haben es dann auch noch mit Text unterlegt, damit man auch weiß, wo der Hammer hängt. Heute Abend auch wieder übrigens Bayern gegen Leverkusen, Champions League diesmal. allen Sprachen, damit es auch der Letzte mitbekommt. Es geht, glaube ich, um die Besten, oder? Ja. Also Evangelium ist Champions League. Wenn die Hymne ertönt, wenn das Wort Evangelium kommt, dann sind alle quasi schon im Tunnel. Dann läuft ein Film ab. Dann weiß man, jetzt ist nicht die Frage, ob die Fußball spielen können. Nein, jetzt ist nicht die Frage, ob der Jesus was für dich ist. Nein, jetzt kommen die Besten. Und der Beste der Besten wird gekrönt. Das ist eine Krönungshymne. So, und nach der Hymne bei den Champions League Abenden kommt dann gewöhnlich die Mannschaftsaufstellung. Und die kommt hier auch. Da ist die Mannschaft, ist einer, ist Jesus. Jesus Christus, genauer gesagt, Jesus der Christus. Also Jesus ist nicht, Christus ist nicht Nachname, so wie der Klaus Feldmann heißt. Nein, nein, sondern das ist ein Königstitel. Der Christus, das ist der zum König Gesalbte, also der designierte König. Von dem ist hier die Rede. Und wenn man es mit einem König zu tun hat, dann ist damit auch verständlich, warum der Markus hier keine Vermittlungsversuche unternimmt und so geschmeidig so einen klugen Lehrer reinzudrücken, einen originellen Redner oder einen vorbildlichen Menschen, für den er uns begeistern will. Nein, das geht völlig an der Tatsache vorbei, wofür ein König steht. Ein König, der hat Macht. Der König hat das Sagen. Niemand kann sich dem Gesetz eines Königs entziehen, nur weil er denkt, boah, ist der langweilig. Ist irrelevant, ob der König langweilig ist oder nicht, ist der König. Ja? Oder dass man sagt, ja, das Gesetz, na, hätte er ja auch schöner formulieren können. Ist nicht relevant. Ne? Oder dieses Gesetz, das finde ich jetzt total intellektuell unbefriedigend, ist nicht wichtig. Sondern der König ist aufgrund seiner Macht schon legitimiert. Und unser Problem heute scheint mir allerdings noch ein ganz anderes zu sein. Wir hören König und denken, ja, die damals, ich verheiß da nicht. Und dann war da irgend so ein Sandaletti von, der wurde von überspannten Südländern dann irgendwie zum König ausgerufen. Ja, was soll das für uns aufgeklärte Demokraten denn heute schon für eine Bedeutung haben? Kann doch wohl nicht sein. Und da bitte ich jetzt nochmal genau hinzuschauen. Den Menschen damals, auch dem Markus, ist das ja gar nicht verborgen geblieben, nicht? Dass Israel trotz diesem designierten König weiterhin eine politisch völlig unbedeutende römische Provinz unter den verhassten Besatzern geblieben ist. Das heißt also, der Widerspruch zwischen der vorfindlich höchst krisenhaften Wirklichkeit und dem Anspruch Jesu, der wird seinen Zeitgenossen mindestens genauso drastisch aufgefallen sein wie uns heute. Und doch sprechen sie von einem König. Und Markus präzisiert das, indem er die Herkunft und Anbindung dieses Königtums nennt. Denn dieser König, so behauptet das Markus, der ist Sohn Gottes. Also von göttlichem Ursprung. Die Macht, die von diesem König ausgeht, so sagt Markus, das ist keine von Menschen verliehene, sondern es ist eine Macht, die von Gott ausgeht. Durch diesen Menschen Jesus scheint also etwas von einer Dimension durch, die nicht von dieser Welt ist, die aber gleichwohl Menschen in einer Weise zu begegnen vermag. Und genau das ist ja Macht, wie man es sonst nur bei Königen kennt. Also dieser König, dieser Jesus, kann Menschen bewegen. Jetzt müsst ihr euch klar machen, das ist religiöse Sprache. Wer von Gott spricht, hat ja das Problem, dass er vor dem Dilemma steht, von etwas sprechen zu müssen, was eigentlich unaussprechlich ist. Von Gott kannst du eigentlich nur schweigen. Da gibt es keine adäquaten Worte, um das auszudrücken. Von Gott reden ist ein bisschen wie mit eckigen Legosteinen runde Formen bauen zu sollen. Also wir reden nicht von Gott, weil wir heimlich alle, also von Gott als König, weil wir heimlich alle Monarchisten sind. Nein, sondern weil wir halt nicht näher rankommen, wenn wir diese ungeheure Kraft beschreiben wollen, die ein Mensch erfährt, an dem Gott wirksam ist. Darum geht's. Nun fragt sich der Außenstehende natürlich, lieber Markus, was meinst du eigentlich damit, wenn du Gott sagst? Und da zitiert er dann ein prophetisches Wort aus den heiligen Schriften des Judentums. Die Rede ist vom Messias, von dem sehnsüchtig erwarteten Erlöser aus dem Alten Testament. Und er hat es schon anklingen lassen, nicht? Markus lebt aus diesem Erfahrungsschatz, in diesen alten Geschichten seiner Väter sieht er die Gotteserfahrung aufbewahrt, die seine Gegenwart deutet. Und daraus geht hervor, Jesus ist der uns aus Gottes Welt versprochene Gesandte, der sein Volk rettet. Ihn schickt sprichwörtlich der Himmel. Und weil nichts stärker sein kann als Gott, ist das eine Siegergeschichte. Eine Geschichte aus der Champions League, eben Evangelium. Und sie findet sehr konkret mitten in unserer Profangeschichte statt und wurde so vom Propheten Jesaja angesagt. Der hat nämlich so einen Wüstenprediger als Vorgänger angekündigt, der sozusagen als Vorgruppe spielt, könnte man sagen. Nur dieser Johannes, das wussten die Leute damals, der Täufer war schon ein Star. Er war ein Star seiner Zeit. Der war so bedeutsam, dass das Königshaus sich Gedanken über seine Predigten machte, sich über ihn den Kopf zerbrach und dann schließlich seinen prophylaktisch abgeschlagen hat. Nicht? Johannes der Täufer wurde geköpft. Und wenn im übertragenen Sinne jetzt nicht dieser Johannes der Täufer so als Vorband angekündigt wird, ja, also so eine Art Rolling Stones oder Taylor Swift als Vorband, dann weiß man, aha, wenn die schon Vorband sind, dann muss als Hauptact schon was echt Gigantisches stattfinden. Da ist dann richtig Musik drin. Und vor allem, da findet auch wirklich was statt in Raum und Zeit. Es gibt ja Menschen, die sich denken, nicht dieser Jesus, das muss so eine Fantasy-Gestalt gewesen sein, so eine Art Spider-Man oder so eine Art Marvel-Held, so ein bisschen Mythos, wo sich Anhänger ein paar bestimmte Geschichten ausgedacht haben. Coole Geschichten, die hören sich gut an, aber den hat es natürlich nicht gegeben. Nein, so ist das nicht. Markus spricht zu Menschen, die Augenzeugen dieser Jahre sind. Die kennen den Johannes, so wie wir Udo Jürgens oder Bernhard Vogel, der jetzt jüngst gestorben ist, nicht? Die würden nicht sagen, Mensch, sowas, den hat es doch nie gegeben. Nicht so ein Ministerpräsident, der im Osten und im Westen jeweils Ministerpräsident war, kann gar nicht sein, nicht? Alle habt ihr euch ausgedacht. Nein, die wussten das, die kannten den. Jesus war zweifelsohne ein Mensch der Geschichte. Das war nicht strittig für die Leute, die kannten ihn. Aber, und das war das Strittige, wie man den einordnen sollte, da schieden sich die Geister. Wer war dieser Jesus? Und da sagt jetzt Markus, ihr könnt nicht hoch genug ins Regal greifen. Das ist, wie gesagt, Champions League. Das ist wie Buckingham Palace. Nur geiler. Das ist eine absolut göttliche Veranstaltung. Darum auch die super Vorband. Die hat nämlich nur einen Zweck, einem noch größeren, dem Kyrios, den Weg zu ebnen. Kyrios, so nannten die Römer ihren Herrscher, ihren Kaiser. Und Kyrios, so nannten die Juden in der griechischen Diaspora, haben die sozusagen diese Stelle umschrieben, wo das Tetragramm steht, wo Yahweh steht. Die Juden haben nämlich aus Ehrfurcht vor ihrem Gott diesen Namen gar nicht ausgesprochen, sondern haben stattdessen an dessen Stelle immer Adonai gelesen. Das ist griechisch Kyrios, der Herr. Ja, also der Gottesname war so heilig, dass man ihn nicht aussprach. Und jetzt kommt dieser Markus daher und sagt ganz kurz, zeigt quasi auf Jesus und sagt, ja, das ist der Kyrios. Das ist Gott. Und warum er das sagt und wie er dazu kommt, das wird in der nächsten Szene deutlich. Da heißt es ab Vers 9, und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa vorbeikam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. So, und der Bibelkundige seiner Zeit, ratter, 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 sagt, da war doch was. Ja, genau. Das ist wie in der Schöpfung damals. Am Anfang ist es dunkel, wüst und leer, und dann ist da Gott und schafft durch sein Wort und den Geist Gottes, der wie eine Taube über den Chaosfluten flattert, beziehungsweise schwingt. Auf diese Weise schafft er die Welt. Die Schöpfung ist also ein Zusammenwirken des Schöpfers und seines Wortes in Anwesenheit des Geistes. Und jetzt hier bei der Taufe des Erlösers sind nun wieder dieselben Akteure aktiv, die die Kirche später als die Heilige Trinität identifizieren wird. Und da erinnert sich der kundige Bibelleser Markus und schlussfolgert: So ist Gott. Er ist das zugrunde liegende Prinzip hinter dieser Wirklichkeit zwischen Schöpfung und Erlösung. Das ist die kreative Wirklichkeit, Gott in drei Personen. Da kommt der Vater im Himmel und umhüllt seinen Sohn mit Worten der Liebe. Und dann kommt der Geist auf ihn herab als Zeichen göttlicher Vollmacht in Gestalt der Taube. Diese drei sind offenbar in einer ständigen Bewegung umeinander her. Sie ehren einander, stellen jeweils den anderen ins Licht, stellen ihn ins Zentrum, stellen sich selbst zurück, um den anderen groß zu machen. Das ist wie so ein Tanz, ja, von Liebenden, die selbst vergessen, den anderen in die Mitte stellen, um ihn herumtanzen, um ihre Freude und Liebe dem anderen gegenüber auszudrücken. Und Jesus bestätigt genau diese Bewegung im Johannesevangelium, in diesem hohepriesterlichen Gebet. Da betet Jesus nämlich zu seinem Vater und sagt: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Gott offenbart sich als schöpferische Wirklichkeit, in der ein Vater sein menschgewordenes Wort und eine Geistkraft in liebendem Tanz einander verherrlichen, ins Zentrum rücken, groß machen. Gott ist die Liebe in Person, ja in drei Personen. Das ist die Struktur hinter unserer Wirklichkeit. Und ich meine, man muss sich das mal klar machen, was das bedeutet. Stell dir vor, du verehrst jemanden und schätzt ihn über alle Maßen. Und dann kriegst du plötzlich mit, der schätzt dich auch. Der bewundert deine Expertise oder findet, dass du ein großartiger Typ bist und dessen Freundschaft erwirbt. Stell dir vor, du bist in einem Arbeitsteam mit Leuten, die alle so wechselseitig voneinander denken. Da wäre alles möglich. Und Gott hat den ganzen Tag sowas, nicht? Vater, Sohn und Geist, die drei verströmen den ganzen Tag ihre Liebe füreinander, Wertschätzung und Freude aneinander. Hammer, nicht? Da wird einem klar, warum die Schöpfung so genial werden musste, ja, wenn du solche Arbeitsbedingungen hast. Man kann sich ja so aus Spaß mal das Gegenteil vorstellen, sonst vielleicht geläufiger, nicht? Lauter Egozentriker und Narzissten um dich rum. Los, dreh dich um mich, verbeuge dich vor meiner Glanzleistung, kreise um mich. Furchtbar, nicht? Wie schön wäre stattdessen, in diese Bewegung des liebenden Tanzes hineinzugeraten. Kleiner Einschub für die Freunde der Physik und der Musik. Ein bekannter Geigenbauer und Physiker beschreibt das Einssein des Musikers mit seinem Instrument als einen Moment, wo er sich ganz nah am Schöpfungsakt Gottes weiß. Er sagt, wenn der Ton aus der Liebe zur Musik geboren wird, was ja physikalisch eine Schwingung ist, nicht? Dann denkt er, dieser Musiker, an den Geist, der über den Wassern schwingt, wie eine Taube. Dann ist ihm deutlich, dass diese Welt elementar nicht aus Teilchen besteht, aus Materie, sondern, wie er es sagt, aus Passierchen. Also aus Gottes Geist, aus der Dynamik der Schwingungen seiner Liebe, die vom göttlichen Liebestanz ausgehen. Diese Welt ist keine Ansammlung toter Materie. Sie ist, wie es auch die Quantenphysik lehrt, lebendige, schöpferische Schwingung. Und zwar, und das geht jetzt über die Physik hinaus, das ist Metaphysik. Sie kommt aus dem Geist Gottes durch sein Wort. Und jetzt merken wir Folgendes, unsere Ansicht von Gott, die bestimmt, wie wir die Welt und wie wir auch uns selbst sehen, wie wir uns selbst verstehen. Entsteht diese Welt aus Gottes Liebe, dann hat das Konsequenzen für unser Leben. Wenn Liebe das dieser Welt unterliegende Webmuster ist, dann ordnen sich unsere Prioritäten unter dieser Wirklichkeit. Dann haben unsere Beziehungen erste Priorität. Wenn diese Welt dagegen nur tote Materie ist, wie es materialistische Weltbilder suggerieren, dann mag man sich gern mit der Anhäufung von toter Materie die Zeit totschlagen, dann ist Liebe nichts weiter als eine chemische Reaktion, die günstige Auswirkungen auf die natürliche Selektion hat. Mehr nicht. Aber wenn Gott tatsächlich diese liebesbegeisterte Tanzformation ist, die aus ihrem liebenden Wesen heraus den Menschen erschafft und ihn dann in ihre Mitte holt, dann sind wir keine Spielzeuge, um den Göttern Freude zu machen, sondern Gott hat uns geschaffen, um uns Freude zu machen. Wir sind dann auch nicht dazu geschaffen, um ein wenig so spirituell zu sein, mal so sonntags für ein Stündchen oder mittwochabends, um an ihn zu glauben, in dem Sinne, dass man irgendwelche religiösen Pflichten erfüllt oder Glaubenssätze hochhält. Nein, nein, dann sind wir dafür da, um Teil dieses fantastischen Tanzes zu werden, wo Gott um uns herum tanzt und wir um ihn. Und man glaubt es kaum, aber entsprechend formuliert ein berühmtes Bekenntnis, man würde vielleicht heute modern sagen, ein FAQ der anglikanischen Kirche. Die haben nämlich die Frage gestellt, was ist eigentlich die Bestimmung des Menschen? Und die Antwort, um Gott groß zu machen und ihn ewiglich zu genießen. Das ist die Bestimmung des Menschen. Let's dance wäre die Kurzform davon. So, jetzt ist natürlich die Frage, woher wissen wir das? Wie bewahrheitet sich das in einer Welt, wo wir ja nun schwerlich hinter die Kulissen schauen können, wo wir vielleicht sogar den Zweifel haben, ob es überhaupt so ist nach all dem, was man draußen so mitkriegt? Und da sagt Markus, genau das ist der Punkt. Der Kulissenbauer lebte unter uns. Er ist in der Lage, uns ein Dreifaches zu zeigen, wer Gott ist, wie die Gebrauchsanweisung für unser Leben, für diese Welt lautet und wozu um alles in der Welt wir hier leben. Jesus ist der Schlüssel zu Gott, zu mir und zur Welt, sagt Markus. Auch wenn wir am Ende sind, ein kurzer Ausblick noch. Es liegt ja nahe zu sagen, was? Liebe als Webmuster dieser Welt? Lieber Pastor, was hast du denn geraucht? Sieh dich mal um. Kriege, Krankheit, Tod, Wirtschaftsdepression. Geht's noch? Markus antwortet darauf. Gleich die nächste Geschichte nach diesem Anfang, den ich uns heute gelesen habe, ist nicht von ungefähr die Versuchung Jesu in der Wüste. Diese Tanzparty Gottes wird von einem ernstzunehmenden Partycrasher gefährdet. Dazu dann mehr beim nächsten Mal. Amen.